Da können wir doch geradezu weitermachen, unser Friedefürst. Frieden, ja genau, guter Ansatz. Aber erstmal auch von meiner Seite, schönen guten Morgen. Ich freue mich wieder da zu sein heute. Und ja, ob das Thema so Freude ist, ich weiß es nicht. Vielleicht wollen wir es auch nicht hören. Aber vielleicht gibt es uns auch einen Gedankenanstoß. Aber gut, dass wir gerade gesungen haben, Jesus ist unser Friedefürst. Weil das ist was, was wir wirklich wissen sollen und wo wir auch gerade in so einem Thema uns immer darauf stützen dürfen. Das Thema ist nämlich Krieg oder Frieden in Jesus. Ja, die Sache mit dem Krieg, gell, lang war er weit weg oder gar nicht präsent. Aber jetzt haben wir Krieg seit einiger Zeit schon wieder in Europa. Aber wir bekommen ja nichts direkt davon mit, zumindest nichts, was man der Krieg vorstellt. Es schlagen keine Bomben neben uns ein, keine Maschinengewehre knattern aus der Ferne, keine Salven, Flugabwehrraketen und Donnerschläge von Treffern rauben uns die Nachtruhe, wenn wir ängstlich versteckt in einem Bunker irgendwo im Keller sitzen. Das haben wir nicht. Gott sei gelobt und gedankt dafür. Das ist doch eigentlich, was wir hier haben, Frieden. Wir haben doch Frieden, oder? So, im Großen und Ganzen. Oder, das Oder kommt es öfters. Ich kann jetzt auch mal ganz provokativ fragen, geht's dir wirklich gut? 100% in allem? Keine Probleme? Es gibt da so einen Satz, der sehr schnell oftmals gesprochen wurde und wo auch manche Lehren drauf aufbauen. Seitdem wir Jesus angenommen haben, haben wir Frieden. Ist das so? Wirklich? Nimm Jesus an und alles wird gut, sagen manche. Ist das so? Wirklich? Der Hintergrund von diesen Aussagen ist natürlich tatsächlich, dass wir durch Jesus ein neues Fundament haben, einen Freund, einen Seelsorger, einer, der uns immer zuhört und dass wir in der Ewigkeit aufgeräumt sind, definitiv, ja. Und dass wir einfach diese Dinge in dieser Welt besser ertragen können. Das ist sicherlich damit gemeint. Aber alles wird gut? Ich möchte sogar behaupten, definitiv, es ist nicht so und kann sogar biblisch belegen, dass das eben nicht so ist. Wir werden weder Frieden auf dieser Welt haben, noch werden wir keine Probleme mehr haben. Und das steht tatsächlich in der Bibel drin. Wenn unser Herr Jesus schon Probleme in seinem Leben gehabt hat, dann werden seine Nachfolger wohl auch welche haben. Ich sage es mal ganz provokativ, bis auf Johannes, Apostel, sind die anderen Apostel nicht unbedingt des natürlichen Todes gestorben. Also, da gab es was zu tun. Ich möchte einfach mal, dass du darüber nachdenkst und vielleicht reflektierst, wenn es dir in der heutigen Zeit irgendwo nicht so gut geht, was denn dahinter stecken könnte, und verzweifle auf gar keinen Fall an deinem Glauben, wenn es dem so ist. Du denkst, jetzt ist Jesus weg. Ich fühle mich nicht mehr gut. Das wäre ein völliger Trugschluss, das so zu sagen. Wie kann ich sagen, Jesus hat Probleme gehabt? In Apostelgeschichte 4,27 steht, ja, es haben sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesu, den du gesalbt hast, in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Volksscharen Israel zusammengetan. Es sind gerade alle erwähnt worden. Der Statthalter, die Römer, die Heiden und sogar die Volksscharen Israels aus seinem eigenen Volk, die haben sich gegen den Messias zusammengetan. Ja, das sind doch mal tolle Aussichten für uns, oder? Wenn sich da schon alle zusammentun gegen Jesus, naja, wie geht's dann uns? Heißt aber auch, und das ist wichtig, dass Jesus uns nicht alleine lässt, weil er kennt die Situation genauso. Wir können nicht sagen, Gott ist weit, weit, weit weg, der hat doch keine Ahnung, was wir durchmachen. Doch, hat er definitiv. Er war sogar hier und hat es durchgemacht. Er hat diese Angriffe auch erlebt, diese Ablehnung erlebt. Und mal ganz ehrlich, wer von uns wird gerne abgelehnt und kämpft vielleicht seit Jahren damit. Ich hatte gestern ein Gespräch, außerplanmäßig, und das war ein Ehepaar, wo wir nach einer Taufe zusammengesessen sind, und es war ein Trigger, Thema Ablehnung. Und dann flossen die Tränen. Oftmals ist nur ein Wort. Ich habe nur einen Satz gefragt. Vielleicht kämpft ihr auch mit so einem Thema Ablehnung, Vergangenheitsbewältigung. Jesus wurde auch abgelehnt, und zwar auf die heftigste Art und Weise. Und das sogar nicht von seinem eigenen Volk, das er retten wollte, das er liebt. Und Gott liebt uns Menschen und liebt auch die, die ihn ablehnen. Er kann so tragen. Wir tun uns damit definitiv schwer. Ja, und ich möchte auch trotzdem sagen, in allem, Jesus gibt uns Frieden. Seinen Frieden gibt er. Nicht den Frieden, den die Welt uns geben könnte, nach Johannes 14, 27. Also, er gibt uns eine andere Art von Friede. Du kannst inneren Frieden haben, auch wenn du vor drohendem Unheil Angst bekommst. Weil du weißt, dass dein Erlöser mit dir ist. Aber um dich herum kannst du tun und machen, was du willst. Es wird keinen Frieden geben. Erst nach der Wiederkunft Jesu, wenn wir im ewigen Leben sind. Aber davor kann zum Beispiel der Nachbar, der Arbeitskollege dann wirklich derjenige sein, der Unfrieden in dein Leben bringt. Aber der Frieden, den Jesus geben kann, das ist ein anderer Frieden. Und da bitte ich euch wirklich, das immer zu trennen, zu sagen, in dieser Welt werden wir definitiv keinen Frieden haben. Jetzt sehen wir sogar Kriegshandlungen wieder, wo Menschen sterben. Aber Friede ist manchmal auch nicht mal bei unseren Nächsten im kleinsten Kreis. Warum das so ist, da komme ich gleich nachher drauf. Wichtig ist, dass du weißt, Jesus allein gibt dir seinen tiefen Frieden, der da drin ist. Egal, wie es um dich rumkracht. Das kannst du dann durchstehen. Auch wenn die nächsten Bibelstellen kommen, du wirst es durchstehen, weil es da geschrieben steht. Und stell dich auf die Bibelstelle und sag, Jesus gibt mir den inneren Frieden, gibt mir seinen Frieden. Egal, wie es kracht. Und ja, wenn du in irgendeiner Form auch in einem Dienst stehst für Jesus, und wir sind alle nach Matthäus 28, 19 im gewissen Dienst, dann wirst du Schwierigkeiten bekommen. Und das ist auch gut so. Weil als Nachfolger Jesu haben wir Krieg. Wir sind mitten im Kampf. Aber wie kann ich sowas behaupten? Epheser 6, 12, nehme ich jetzt mal einfach mal her als erste Bibelstelle. Da steht, denn unser Kampf, Schlachtübersetzung ist es jetzt, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrscharen, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich nehme ab und zu gern mal eine andere Übersetzung her. Menge ist ein ziemlich wortgewaltiger im Deutschen. Und der übersetzt es ähnlich, aber mit gewissen anderen Worten. Denn wir haben nicht mit Wesen-Gegnern von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den überirdischen Mächten, mit den teuflischen Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. Allein der erste oder das dritte Wort von dem Ganzen im ersten Vers ist Kampf, definitiv. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen. Das ist schon mal der erste Punkt, dass wir wohl doch aktiv in irgendein Geschehen eingreifen. Zumindest sollen wir es eingreifen. Aber gegen wen oder was kämpfen wir? Wenn dir eine Baerbock oder ein Habeck oder sonst was auf den Senkel geht und du denn vielleicht irgendwas machen könntest, dann ist die Überlegung, was steckt denn da dahinter oder wer? Wer treibt die Menschen gerade in so eine Richtung? Antichristlich teilweise mit Gender und was wir sonst alles gerade zum Kämpfen haben. Aber wer treibt das Ganze denn an? Gibt es vielleicht wirklich, Verschwörungstheoretiker sagen das ja, eine Handvoll Menschen, die das Weltgeschehen steuern. Und wenn es so ist, wer steuert die? Da haben wir es dann wieder. Wir wissen definitiv nicht, wer es steuert, welcher Mensch, aber wir wissen, wer dahinter steckt. Da haben wir Gläubige definitiv einen großen Vorteil, weil wir wissen, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, egal wie sie heißen. Da steckt jemand dahinter, der will es rauszögern. Der will Menschen kaputt machen, der will Nationen zerstören, der will Kriege anzetteln. Der will, dass die Menschen vor der Zeit gehen. Warum? Dass er seine hat in der Hölle. Und unsere Aufgabe ist das, soweit wir können, das zu verhindern. Also hier steht, wir haben Kampf und es steht auch, gegen wen wir Kampf haben. Es ist nicht dein Arbeitskollege oder Nachbar, auch der dich vielleicht gerade angreift. Da steckt jemand dahinter, der dich in deinem Glaubensleben zum Straucheln bringen möchte. Übrigens, ich predige auch zu mir selber, gell? Weil ich habe die Angriffe genauso. Ich weiß, wovon ich rede und was da los ist. Und gegen wen kämpfen wir? Gegen böse Geisterwesen. Ja, wer ist denn aktuell noch der Herrscher der Welt? Das Dumme ist, Satan und seine Dämonen haben noch das geklaute Recht, geklaut von Adam damals, weil ihr wisst, Thema Frucht, hier hast du. Adam sagt, okay, ich tausche Frucht gegen Macht. Gott hat gesagt, ihr werdet den Garten Eden beherrschen, ihr dürftet verwalten. Und was macht Adam und Eva? Sie geben dieses Vorrecht ab an Satan. Er hat es geklaut durch eine listige Aktion und somit ist er zum Herrscher dieser Welt geworden. Blöd für uns. Aber es geht seit ein paar tausend Jahren so. Und wir sind jetzt mittendrin und wir wissen natürlich, die Zeit neigt sich irgendwann dem Ende. Definitiv ist eine Endzeit, das ist seit 2000 Jahren und wir sind jetzt 2000 Jahre weiter als vor 2000 Jahren. Wie lang es geht, ich möchte nicht spekulieren, aber wir wissen, wo wir stehen. So, weiter geht's mit Thema Kampf. Wer sollte denn hauptsächlich Ziel sein der Angriffe von diesen bösen Mächten von Satan und seinen Dämonen? Wen greift er denn direkt an? Zum einen wird er seinen Plan verwirklichen, alle möglichen Menschen, die vielleicht in Machtpositionen sitzen, zu verwirren. Das eine. Aber er wird gezielt auf uns Gläubige zugehen, weil sonst hat er ja keine Feinde mehr in dieser Welt, außer uns. Wundert es dich dann, wenn es dir schlecht geht, wenn du Angriffe hast? Ich würde mal fast sagen, es wird vielleicht sogar immer stärker eine Form von Normalität, dass wir diese Angriffe bekommen, von der Form auch immer, auch von Menschen, weil wir anders denken. Ich erinnere daran, wir sind nicht mehr von dieser Welt, gleichzeitig sind wir aber noch in dieser Welt und wir kriegen Dinge mit, die uns eigentlich gar nicht mehr normal vorkommen, weil die Bibel was anderes sagt. 2. Korinther 10, 3 steht nochmal was, macht das nochmal deutlich, wie wir kämpfen sollen. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Also du kannst versuchen, dem mal eins auf die Nase zu hauen. Erstmal ist geistlich, du wirst ihn vielleicht nicht treffen und wenn, ist er stärker als du. Also das können wir gleich mal vergessen. Körperlich, fleischlich gegen geistliche Wesen zu kämpfen, wird nicht funktionieren. Also brauchen wir zum Beispiel sowas wie eine Waffenrüstung Gottes. Das wäre aber eine eigene Predigt, Epheser 6,13 folgend. Manchmal ist diese Waffenrüstung auch zu plastisch, man kann nichts damit anfangen. Ich sag mal, die Waffenrüstung, die beste, die du hast, außer diese Epheser 6,13 folgend, ist die Nähe zu Jesus, die Liebe zu ihm. Und jetzt ist noch wirklich die Zeit für jeden von uns. Und das mach dir bitte bewusst, dass wir jetzt noch eine Zeit haben, wo wir in der Versammlung, in der Gemeinschaft, im Gebet näher zu Jesus kommen können. Wo wir uns gegenseitig unterstützen können, dass wir näher zu Jesus kommen in dieser Zeit. Weil vielleicht sind wir mal irgendwann zerrissen, dass wir uns nicht mehr treffen dürfen. Alles möglich. Und dann stehen wir allein da. Aber dass du dann dein Netzwerk hast, erstmal vielleicht von Menschen deiner unmittelbaren Umgebung und vor allem die Beziehung zu Jesus, dass er nämlich weiß, was du tun sollst. Er sagt es dir dann. Diese Stimme solltest du dann hören. Und dann wird es bestimmt Wunder geben, wo es dann heißt, du bekommst einen Impuls, am Sonntagmorgen 11.35 Uhr trifft man sich in irgendeinem Keller sonst wo. Das sagt dann der Heilige Geist. So, bin ich überzeugt davon, dass es funktionieren wird. Aber dazu soll ich die Stimme deines Herrn kennen und sie hören. Natürlich höre ich sie auch nicht immer. Viel zu selten, muss ich sagen. Aber wir dürfen uns jetzt trainieren, dass wir Jesus immer näher kommen. Von ganzem Herzen. Dass wir tiefe Vertrauen in ihm finden. Und dass wir die Zeit durchstehen können. Und wir haben Dinge natürlich auch geistlich zu beurteilen, nicht fleischlich, klar. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 16. Das ist noch ein größerer Abschnitt. da steht es nochmal, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist, Thema Gnade, ein Riesenthema. Und davon reden wir auch, aber nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt oder eingibt, dem wir geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbinden. Das ist so ein Thema, der Geist gibt uns irgendwas ein und gelehrt, wo wir hingehen sollen zum Beispiel, was wir sagen sollen. Jesus sagt ja auch, wenn wir vor Machthaber der Welt stehen werden, er wird uns, oder der Heilige Geist wird uns eingeben, was wir sagen sollen. Und da gilt es zu trennen, der seelische und natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt. Denn es gilt ihm als Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Unser Verstand, unser Fleisch steht uns da definitiv im Weg. Und wenn du dich mit weltlichen, fleischlichen Sachen füllst, dann wirst du Dinge weltlich, fleischlich beurteilen. Wenn du jeden Tag nur die Nachrichten schaust und keine Bibel mehr liest, wirst du irgendwann das Ganze weltlich beurteilen, weil die Welt sagt dir das, was du zu glauben hast. Aber die Bibel sagt oftmals was anderes. Und dann ist es gut, das zu wissen, was da drin steht und das auch zu erkennen, oh, da gibt es Unterschiede. Was ist denn die Wahrheit? Und dann kann ich nur zurückkommen, wer ist die Wahrheit? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, spricht Jesus. Er ist die einzige Wahrheit. Und wenn du mehr Gemeinschaft mit ihm hast. Und ich sage jetzt bitte nicht falsch verstehen, Zwang, du musst jetzt früher aufstehen, du brauchst mehr stille Zeit, du musst mehr Bibel lesen, du musst auf die Knie und stundenlang beten, das sage ich nicht. Müssen musst du gar nichts. Gott setzt auf Freiwilligkeit. Aber es macht Sinn, immer wo du bist, in deinem Tagesablauf Jesus mit einzubinden. Beim Autofahren, beim Arbeiten oder spazieren gehen, was immer du tust, nimm dir bewusst Zeit, Jesus zu loben, ihn anzubeten, mit ihm zu reden. Und so passiert es mir manchmal, ich kriege die Antworten eigentlich nicht im Gebet oder seltenst. Ich kriege die Antworten beim Autofahren, wenn ich unterwegs bin, solche Dinge. Dann kommt plötzlich, und unerwartet muss ich auch manchmal sagen, die Stimme Gottes und sagt was. Deswegen ist wirklich wichtig, ihn einzubinden, weil du wirst definitiv mehr in einem Tagesablauf, in der Arbeit oder beim Autofahren drinstecken, als im Gebet. Wenn es heißt, betet unablässig, heißt nicht, dass du von morgens 0.01 Uhr bis abends 23.59 Uhr beten musst und hast schon 2 Minuten Zeit zum Schlafen, sondern es heißt, dass du deinen Tagesablauf dementsprechend gestaltest, Jesus einzubinden. Und das ist die Nähe. Egal, was du tust, Jesus ist immer bei dir. Ist natürlich so, aber du merkst es dann auch. Du kannst in jeder Zeit sprechen. Ich möchte nur noch mal kurz in 1. Korinther 2, die ersten Vers 15 zum Schluss. Wir aber haben den Sinn Christi, steht hier. Durch den Heiligen Geist haben wir bereits die Möglichkeit bekommen, zu wissen, was er will. Nur manchmal, und das Thema Fleisch, Geist, wäre auch eine separate Predigt, ist die Verschiebung da. Der Geist soll auch noch in das Fleisch, in die Seele reinwirken können. Und da ist es wirklich gut, wenn wir Jesus näher kennen. Dann können wir auch sagen, also der Satz, was ich jetzt plötzlich gerade als Gedanken durch den Kopf geschossen habe, der kann nicht von Jesus kommen, weil es steht so nicht in der Bibel, so kenne ich meinen Herrn nicht. Das muss also von der anderen Seite sein. Und auch wenn du mal falsche Wege gehst, weil du falsch gehört hast, ist kein Problem, du kannst immer umkehren. Das ist Gnade, was wir da haben. Aber weiter im Kampf, Matthäus 10, 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, das spricht jetzt Jesus selber und sehr direkt, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich sage, seinen Frieden bringt er, aber er wird keinen Frieden auf die Erde bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das hört sich jetzt hart an. Sind wir jetzt bei den Muslimen oder was? So kann man es fast meinen. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und der Schwiegermutter und ihre Schwiegertochter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Hört sich jetzt recht drastisch an. Sprich, wenn du Nachfolger Jesus bist, hast du einen anderen Sinn. Und wenn du diesen Sinn erzählst, wirst du anecken bei Menschen sogar in deiner Umgebung. Weil die sagen, wie bist du drauf? Bibel, was? Jesus, hör mir auf. Und ja, hier steht tatsächlich, dass innerhalb der Familien sogar Menschen entzweit werden. weil es unterschiedliche Positionen gibt. Manche glauben es, manche können es nicht glauben. Und dann gibt es Spannungen. Ganz extrem sind ehemalige Muslime, die jetzt Geschwister geworden sind, die Jesus angenommen haben. Die wissen, was da drin steht, dass die eigenen Leute im Haus ihnen jetzt Steine in den Weg legen, beziehungsweise sogar hinterherwerfen. Also die haben eine andere Hausnummer von Verfolgung dann. Es geht weiter in Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus, was meinst du damit? Also am ersten Mal, diese Liebe, Vater und Mutter mehr liebt, Tochter, Sohn mehr liebt als ihn, der hat eine falsche Priorität. Ich mach's einfach. Du kannst alle Menschen verlieren. Jesus bleibt dir. Wenn du mal über den Verlust eines Menschen hinwegtrauert hast, dann ist es noch eine Möglichkeit festzuhalten an Jesus, weil du weißt, er wird dir bleiben. Und je mehr du die Liebesbeziehung mit ihm eingehst, desto leichter wird dir ein Verlust fallen, wenn ein Mensch von dieser Erde gehen muss. Und das ist damit gemeint, die richtige Priorität, liebe Jesus mehr als alle anderen. Und das ist sicher eine Herausforderung, weil Jesus, den man nicht sieht, mehr zu lieben als ein Mensch, den man sieht, wo man vielleicht eine gute Beziehung hat, schwierig. Aber damals ist wieder der Unterschied, geistlich und seelisch, fleischlich beurteilt. Die Seele sagt ganz klar, ich liebe doch den, den ich habe. Und der Geist sagt, hey, den, den du nicht siehst, der ist die größte Liebe. Und den Unterschied müssen wir aushalten irgendwo, aber wir dürfen das Ganze auch in die richtige Richtung steuern. Heißt, wer sein Leben findet, ich habe Selbstverwirklichung, ich habe den tollen Job, ich schaffe das und ich werde das noch schaffen und ich bin super toll. Und dann habe ich das Ziel und dann habe ich das Haus, was ich noch brauche und das Boot und das Auto und ich werde es schaffen. Dann hast du dein Leben bereits verloren, weil die anderen Prioritäten wichtiger sind als Jesus. Wenn du aber sagst, es ist schön, wenn ich alles habe, Haus, Boot und so weiter, aber mir ist Jesus am allerwichtigsten und ich will ihm weiter nachfolgen, dann ist die richtige Priorität. So will das Jesus haben. Um seinetwillen dein Leben verlieren, weil du sagst, okay, ich lebe da jetzt drin, ich lebe mit den Sachen, die ich kriege, das ist gut, aber Jesus ist für mich an erster Stelle. Weiter zum Thema Kampf. 2. Timotheus 2, 3 bis 4. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi, sagt Paulus zu Timotheus, ein junger Kerl, den er in den Dienst gestellt hat und der jetzt einiges ertragen musste, weil er so jung ist. Was willst du eigentlich, junger Kerl, heißt dann? Weiter schreibt dann Vers 4, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Menge Übersetzung, möchte ich mir dazu nehmen, tritt ein als rechter, tüchtiger Streiter Jesu Christi in die Leidensgemeinschaft ein. Kein Kriegsmann gibt sich mit den kleinlichen Geschäften des Broterwerbs ab, sonst kann er dem, der einen Dienst genommen hat, nicht gefallen. Ist vielleicht jetzt auch eine Bibelstelle für bezahlte geistliche Leiter. Wem will er gefallen, zum Beispiel? Wer im Kriegsdienst steht, soll sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts verstricken. Ich kenne diese Fallstricke gut, habe ich schon oft ausprobiert und bin auf die Nase gefallen. Also eine Warnung für alle, die sagen, ich will jetzt ganz wie Jesus unterwegs sein. Da ist dann die Frage, wie regelst du das Ganze? Aber hier auch wieder kein Kriegsmann, Kriegsdienst. Die Bibel geht da sehr plastisch vor, weil damals die Leute wussten das gegen die Römer, was das heißt, Krieg zu führen. Deswegen kommen diese Worte auch hier relativ oft vor. Eine Bibel stellt zum Schluss noch Judas 3, Geliebte. Das seid ihr, wisst ihr das? Seid geliebt. Halleluja. Wir sind geliebt vom himmlischen, allmächtigen, ewigen Vater Gott. Geliebte, es ist mir ein großes Anliegen, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben. Ja, das wollen wir hören, gemeinsames Heil. Jetzt schreibt er, ich hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Wer sind die Heiligen? Wieder wir. Und wir sollen von Judas hier ermahnt werden. Judas ist der Bruder von Jesus, also der Halbbruder sozusagen. Er will von einem gemeinsamen Heil reden zum einen, das tut er auch, und fängt gleich mit einer Ermahnung an. Und deswegen ist die Priorität so wichtig, dass ihr um den Glauben kämpft. Es ist eine ganz aktive Sache, in einem Kampf zu stehen. Sei es im Gebet, sei es in der Zeit und jedes individuell von euch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr braucht, näher zu Jesus zu kommen. Vielleicht reicht im Tagesablauf von einer halben Stunde, von anderen, der braucht drei. Es gibt hier kein Überstülpen von irgendeiner Zahl, das wäre dogmatisch. Nur wenn du 5 Stunden am Tag irgendwas tust, nee. Aber ihr sollt dafür kämpfen. Sofa, Füße hoch, Fernseher an, ist kein Kampf. Das ist wieder von der Welt berieseln lassen. Und das wäre in dem Fall gerade kontraproduktiv. Ich sage nicht, dass es nicht darfst. Manchmal gibt es Zeiten, du einfach berieseln lassen, Füße hoch, weil es nicht mehr anders geht. Aber es soll nicht ein Dauerzustand sein, dass du da auftankst auf die Art und Weise, weil du hast einen Kampf zu kämpfen. Und der wird heftiger, definitiv. Deswegen ermahnt uns auch noch, uns Geliebte, uns Heilige, dass wir für unseren Glauben kämpfen. Und das sollen wir tun. Herr Jesus, ich möchte beten, dass wir alle bereit sind, Widrigkeiten in Kauf zu nehmen und für dich einzustehen. Dass wir aber nicht fallen oder ängstlich dasitzen, sondern dass wir aktiv weiter beten. Wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen diese Mächte, die dahinter stehen. Aber du hast sie besiegt, Herr Jesus. Und sie sind besiegt, weil Satan hat bereits verloren. Halleluja, Herr Jesus, du hast es vollbracht. Und das soll uns bewusst werden, jedem Einzelnen, dass wir gegen einen besiegten Feind kämpfen, auch wenn er mit bösen Bandagen kämpft, mit harten Bandagen. Wir sind die Sieger, Herr Jesus. Mach es jedem Herz, jedem Kopf, jeder Seele und vor allem ja, jedem Menschen natürlich im Summe klar. Geistlich ist bereits geschehen, der Körper, die Seele soll noch mitmachen. So erfahren, wir sind Sieger. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr Jesus. Projiziert es in uns rein, dass wir das wirklich wissen und erkannt haben. Und stehen, Herr Jesus. Jeder Einzelne soll stehen und nicht fallen. In Jesu Namen. Amen.